Im Kern des Schwerpunkts steht eigentlich die Aussage, dass queere Befreiung nur Hand in Hand mit einem Kampf gegen dieses System gehen kann. Also es kann keine Integration in ein System geben, das ausbeutet, das Gewalt ausübt, das unsere Körper kontrolliert, das vorgibt, wie wir zu leben haben, wie wir zu sein haben, wie wir zu begehren haben. Und genau das haben wir versucht, in den verschiedenen Texten abzubilden.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem AK-Podcast. Ich bin Gina und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Letzten Monat gab es ja keine Folge, umso mehr freue ich mich heute hier mit Payam und Helin zu sein. Regelmäßige HörerInnen unseres Podcasts kennen euch schon, könnt ihr euch trotzdem einmal vorstellen.
Ich bin Payam, ich bin seit 2 Jahren jetzt ziemlich genau bei AK und ich kümmere mich hauptsächlich um die Social Media Kanäle, um den Podcast, um den Newsletter. Ab und zu schreibe ich mal einen Artikel und dieses Mal durfte ich mit Helin auch den Schwerpunkt betreuen.
Ja, ich bin Helin, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr bei AK und betreue vor allem Texte zu feministischen und queeren Themen und mache außerdem viel zur kurdischen Bewegung.
Ja, danke euch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die heutige Folge. Vorab natürlich noch die Frage, wie geht's euch, wie läuft die Produktionswoche?
Ja, also ich bin ja diesmal im Homeoffice. Und das war lange nicht mehr der Fall und ich merke schon, dass mir das so ein bisschen fehlt, irgendwie mit den anderen in der Redaktion zu sitzen, zwischendurch mal so zu quatschen und so weiter. Aber sonst läuft's gut, würde ich sagen.
Also ich bin da, ich bin in der Redaktion und es macht wie jedes Mal natürlich auch sehr viel Spaß. Ich habe den Mai pausiert, deswegen gab es auch keine Folge und freue mich jetzt wieder da zu sein. Ich bin noch ein bisschen müde von der Mittagspause, aber was sollen wir machen?
Ne? Gehört dazu, kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall richtig cool, dass ihr dabei seid. Ja, dann steigen wir direkt mal ein, würde ich sagen. Im aktuellen Monatsschwerpunkt geht es ja um materialistischen Queerfeminismus. Könnt ihr einmal erklären, was genau das ist und sind queerfeministische und historisch-materialistische Theorien nicht eigentlich widersprüchlich? Was ist da der Beef?
Ja, also materialistischer Queerfeminismus, das ist ein Ansatz, der materialistische Analysen, Klassenanalysen mit queerfeministischer Theorie zusammenbringt. Es gab ja in AK in den letzten Jahren auch schon einiges dazu. Also wie diese beiden Sachen als widersprüchlich dargestellt werden, als würde es beim Klassenkampf eben so um die wirklichen Probleme gehen, während queere Themen angeblich so ein akademisches oder elitäres Thema sind, dass die Massen nichts angeht oder nicht betrifft. Wilke Schnippe, ehemaliges Redaktionsmitglied bei AK, hatte dazu schon mal vor 2 Jahren geschrieben, also über diese falsche Erzählung, dass queere Anliegen angeblich nur so individuelle Anliegen seien und dass die Arbeiterinnen das quasi nicht verstehen würden. Und mit unserem Schwerpunkt wollten wir diese Diskussion nochmal weiterführen und vertiefen und aufzeigen, dass es erstens eine krasse Überschneidung gibt zwischen Queerness und zum Beispiel Armut, also dass queere Menschen nicht nur diese so ein paar akademisierte Leute, die irgendwo an irgendwelchen Unis reden oder nicht nur irgendwelche liberalen Mainstream-Stimmen oder so, an die man dann so typischerweise denkt, sondern dass queere Menschen auch in der Arbeiterinnenklasse sind, dass ein großer Teil von ihnen prekär ist, dass sie sich in Arbeitskämpfen und in Kämpfen gegen das System organisieren. Und zweitens gibt es auch einfach eine starke historische Verbindung zwischen dem Aufstieg des Kapitalismus, der Verfestigung des Patriarchats, des Cis-Heteropatriarchats und dem Kolonialismus. Also diese Prozesse, vor allem in der frühen Neuzeit, liefen nicht zufällig parallel nebeneinander, sondern bedingen und verfestigen einander. Also wir wollten uns auch ansehen, wie diese Machtsysteme verschränkt sind und wie Staat und Kapital ihre Macht oft entlang patriarchaler Gewalt und Kontrolle verfestigen. Und das ist auch heute noch relevant. Also im Kern des Schwerpunkts steht eigentlich die Aussage, dass queere Befreiung nur Hand in Hand mit einem Kampf gegen dieses System gehen kann. Also es kann keine Integration in ein System geben, das ausbeutet, das Gewalt ausübt, das unsere Körper kontrolliert, das vorgibt, wie wir zu leben haben, wie wir zu sein haben, wie wir zu begehren haben. Und genau das haben wir versucht, in den verschiedenen Texten abzubilden. Also sowohl mit historischen und theoretischen Texten, aber auch mit Einblicken aus der Praxis.
Ich würde dann noch ergänzen, dass es halt auch auf so einer theoretischen Ebene ein bisschen Beef gibt, beziehungsweise darüber, wie man eben dieses System am besten destabilisiert. Auf jeden Fall die letzten Jahre konnten wir sehen, dass queer-feministische Theorien ziemlich gut kapitalistisch vereinnahmbar sind, indem zum Beispiel irgendwie so durchaus berechtigte Forderungen nach Repräsentation einfach auf den Kopf gestellt wurden. Und dann wurden da halt reiche Queers platziert, die mit den Bedürfnissen und Belangen von Queers aus der ArbeiterInnenklasse relativ wenig zu tun haben. Ja, genau, da würde ich sagen, da ist auch noch so eine Grundlage des Streits.
Ein Text im Schwerpunkt ist ja ein Interview mit Friederike Bayer. Und darin heißt es, dem historischen Materialismus zufolge muss sich die Kategorie Geschlecht verändern, wenn sich die Klassenverhältnisse ändern. Wie äußert sich das und habt ihr dafür konkrete Beispiele?
Der historische Materialismus hat ja als Grundlage, dass das gesellschaftliche Sein, das menschliche Bewusstsein bestimmt und nicht das Ideen, das gesellschaftliche Sein bestimmen. Das heißt, dass die Produktionsbedingungen, also wie Güter produziert werden, wie wir arbeiten und eben auch die Reproduktionsbedingungen, also wie werden Menschen geboren, wie werden Menschen umsorgt, wie wird sich um sie gekümmert, dass die eben bestimmen, wie wir leben und welche Ideen wir so haben. Das bekannteste Beispiel ist die sogenannte Hausfrauisierung. Das ist ein Beispiel, das führt Friederike Bayer in dem Gespräch eben auch aus. Deswegen will ich das gar nicht so vorweggreifen. Ein weiteres Beispiel zeichnet Bilke Schnibbe nach, nämlich wie sich die Identität schwul eigentlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Einerseits die Verfolgung durch die Nazis, andererseits aber auch der allgemeine Hegemonieverlust von Männern durch die Liberalisierung von Frauenrechten und aber auch die Abgrenzung heterosexueller Männer gegen Weiblichkeit und dann eben auch gegen schwule Männer beziehungsweise Männer, die mit Männern Sex haben. Mine Pleasure Beauvoir macht in ihrem Text auch nochmal deutlich, das hatte Helin ja auch gerade schon gesagt, wie die Kolonialisierung und die Durchsetzung des globalen Kapitalismus auch dazu geführt haben, dass sich Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit als Norm durchgesetzt haben. Friederike Bayer macht da auch nochmal stark, dass sich eine historisch-materialistische Analyse größtenteils auf die kapitalistischen Lohnarbeitsbedingungen bezogen hat. Aber ein Großteil der geleisteten Arbeit damals und auch teilweise jetzt noch gar nicht in diesen kapitalistischen Strukturen stattfindet, sondern eben als Sorgearbeit, als Subsistenzwirtschaft etc. Und dadurch ist dann eben auch ein bisschen verloren gegangen, dass eben auch diese Arbeitsverhältnisse die Geschlechterungleichheit zementieren. Vielleicht würde ich dann nochmal ergänzen, dass auch ausgeblendet wurde, dass schon sehr viele Frauen gearbeitet haben. Allerdings waren die schwarz und haben dort eben auch nicht unter kapitalistischen Bedingungen gearbeitet. Und da greifen dann eben rassistische und sexistische Strukturen ineinander. Also einerseits wurden halt schwarze Frauen gar nicht als Frauen begriffen, beziehungsweise es wurde ihnen abgesprochen, dass sie Frauen sind. Andererseits wurden diese schwarze Frauen natürlich auch massivst fetischisiert und sexualisiert, aber eben ihnen dieses Bild der europäischen Frau aufgezwängt.
Ja, mega spannend auf jeden Fall, wenn man das jetzt so hört, dass dann die Umstände unsere Vorstellungen auch von Geschlecht und auch von Beziehungen und so weiter prägen. Gibt es dann eigentlich noch sowas wie freie Liebe?
Es wird ja oft so getan, als ginge es bei queeren Kämpfen hauptsächlich um so Dinge wie Ehe für alle oder nur um rechtliche Gleichstellung. Aber es geht halt um viel mehr. Also zum einen, weil sowieso Gesetze und Rechte allein nicht vor queerfeindlicher Gewalt, vor Ausbeutung und Ausgrenzung schützen und weil wir uns auf den Staat sowieso nicht verlassen sollten. Aber vor allem, weil wir auch generell darüber nachdenken müssen, was Befreiung eigentlich bedeutet. Also zum Beispiel, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, um unser Miteinander, um Liebesbeziehungen, um Freundschaften. Also ich glaube, genau dann, wenn wir uns diese Zusammenhänge zwischen Patriarchat und Kapitalismus ansehen, wenn wir verstehen, wie sehr unsere Körper, unsere Sexualität, unsere Beziehungen, unser Miteinander als Menschen im Laufe der Geschichte genormt und in Kategorien gefangen gehalten wurden, also in Binaritäten, in Moralvorstellungen gesteckt wurden, dann muss uns eigentlich klar sein, dass es auch darum geht, dass wir unsere Lebensentwürfe und unsere Beziehungen generell neu denken und reflektieren müssen. Also um nicht immer das zu reproduzieren, was das System uns vorgibt oder was uns Mainstream, Popkultur, Filme, Serien, Literatur und so weiter vorgeben. Also queerer Widerstand muss auch bedeuten, dass wir unsere Beziehungen, und ich meine alle Beziehungen, also auch freundschaftliche, auch familiäre, befreien von Macht- und Besitzlogiken. Also dass wir diese vorgeschriebenen Modelle, die ja historisch von religiösen, kolonialen, kapitalistischen und patriarchalen Vorstellungen geprägt wurden, dass wir die sprengen und nicht reproduzieren. Also wir müssen was Neues erschaffen, auch wenn das ein langer Weg ist und auch wenn wir oft nichts anderes kennen als das, was uns vorgelebt wird. Also dass es mehr gibt als die traditionelle Kleinfamilie oder die monogame Hetero-Beziehung, wissen wir bereits. Aber ich glaube, da liegt sogar noch viel mehr verborgen in diesen Reflexionen. Also freie Liebe braucht wirklich so eine tiefe Auseinandersetzung, weil wir leben in einem System der Ausbeutung, der Macht, des Besitzes und wir müssen uns aktiv dagegen wehren, dass wir die Logik dieses Systems auf unsere Beziehungen übertragen. Also der Kampf für ein freies Begehren, für freies Lieben ist keine individuelle Angelegenheit und auch keine rechtliche Angelegenheit. Sie ist eng verbunden mit dem Kampf für ein besseres Leben, für ein Leben in Würde, für ein Leben ohne Ausbeutung, Krieg, Besatzung, Gewalt. Also es ist kein Zufall, dass viele Queers aktuell an vorderster Front vieler Kämpfe gegen das System stehen. Also es geht letztlich darum, dass wir alle gut leben können, dass wir in Frieden leben können, dass wir das Leben befreien, uns als Gesellschaft befreien und nicht versuchen, uns von einem oder uns einem kaputten System anzupassen, einem ausbeuterischen System, das uns eben dementsprechend Vorstellungen von Liebe vermittelt.
Als ganz konkretes Beispiel kann man da auf jeden Fall auch nochmal die Femizide nehmen, die ja seit Jahren eigentlich auch eher zunehmen, weil Männer Frauen als ihren Besitz wahrnehmen. Gut, das sind dann wahrscheinlich meistens Männer, die gar nicht weitere Geschlechter sehen. Aber diese würden sie wahrscheinlich auch als ihren Besitz ansehen. Und sobald sie dann verlassen werden oder ihr Besitz aufbegehrt, dann beginnt da eben die Gewalt.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnung? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Ja, danke euch für eure Antworten. Das zeigt ja auf jeden Fall nochmal, dass es genug Grund gibt, auch diesen Schwerpunkt gerade jetzt nochmal aufzunehmen. Aktuelle politische Trends zeigen ja, dass Trans- und Queerfeindlichkeit wieder stark im Kommen sind. Beispiele dafür gibt es viele. Ein Blick in die USA oder die UK reichen. Auch hier wird es nicht angenehmer. Gleich mehrere Texte im Schwerpunkt beschäftigen sich mit der Frage, was Queer- und Transfeindlichkeit dem bestehenden System eigentlich nützen. Könnt ihr darauf einmal eingehen?
Wir haben das ja schon ein bisschen angedeutet, aber Sorgearbeit wird einfach extrem schlecht bezahlt oder eben gar nicht. Und da wird dann eben extrem viel gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet, die, wenn man eben so abstrakt bleiben will, dem System so gut wie gar nichts kostet. Und erst durch diese unbezahlte Reproduktions- und Sorgearbeit können dann Leute überhaupt regulärer Lohnarbeit nachgehen. Das zeigt sich aber auch im Gesundheitssystem. Also auch da werden schön die Kosten eingespart, beispielsweise wenn Transpersonen sich selbst bzw. in der Community fortbilden und dann ihren Ärztinnen und Therapeutinnen eigentlich selbstständig die Therapiepläne präsentieren, weil die gar nicht dafür fortgebildet sind. Das ist auch ein Aspekt, den kennt man vielleicht, wenn es um die Wirkungsweise von Rassismus auf die Psyche geht. Das ist eben ein Aspekt, der in ganz regulären Therapien so gut wie gar nicht vorkommt. Und dann, also ist mir auf jeden Fall schon passiert, dass ich dann da saß und mir dachte, ja, das ist ja irgendwie alles schön und gut, was du mir hier erzählst, aber vieles von dem ist gar nicht in meiner Lebensrealität gerade so relevant, sondern relevant ist, dass ich sehe, wie 12.000 Leute bei Pegida sind, die mich hier weghaben wollen. So, und das ist natürlich auch was, was dann eben immer wieder auf diese Leute einprasselt. Und dann gibt es ja auch noch den Aspekt der Mutterschaft, um eben den Kapitalismus am Laufen zu halten, braucht es immer wieder neue ArbeiterInnen, also müssen Kinder geboren werden. Und das passiert, so ist auf jeden Fall die Vorstellung und ja auch der vorgesehene juristische Rahmen, größtenteils in heterosexuellen Beziehungen. Aktuell ist dann ja auch wieder die Debatte um die Wehrpflicht präsent und ein bürgerlicher Staat braucht am Ende auch Menschenmaterial, das sich in zuspitzenden Momenten in der Staatenkonkurrenz für das Fortbestehen dieses Staates über den Haufen schießen lässt. Also da kann man dann eben sagen, dass einerseits die kapitalistische Klasse Interesse an Queer- und Transfeindlichkeit hat beziehungsweise an heterosexuellen Beziehungen hat, in denen die Frau sich um die Kinder kümmert, diese früh in die Kita schickt und dann eben arbeiten geht. Und am besten bezahlt sie dann noch eine Tagesmutter, die nachmittags angepasst an die Arbeitszeiten der Frau ganz flexibel sich um die Kinder kümmern kann. Andererseits hat aber, wie gesagt, eben auch der Staat das Interesse an Hetero-Beziehungen insofern, dass er ein Interesse am eigenen Fortbestehen hat und dafür braucht es eben eine Bevölkerung, die in diesem Staat lebt, arbeitet, Steuern bezahlt und ihn im Kriegsfall verteidigt, um auch da den Wirtschaftsstandort zu verteidigen.
Auch das Stichwort Kolonialismus ist jetzt ja schon öfter in euren Erklärungen aufgetaucht. Im Schwerpunkt findet sich auch ein Interview mit einer Person vom Trans Queer Fund in Kenia. Was hat denn Trans- und Queerfeindlichkeit mit Kolonialismus zu tun?
Heute wird ja oft so getan, als sei Queerness etwas Westliches oder als sei der Westen so mäßig das fortschrittliche Beispiel und der Rest der Welt hängt so voll hinterher und so weiter. Also diese Erzählung ist tatsächlich sehr geschichtsvergessen, weil es war vor allem der europäische Kolonialismus, der indigene queere Identitäten, Sexualitäten, Lebensformen in vielen Teilen der Welt zerstörte. Und es gibt dafür auch ganz viele Beispiele. Also die Unterwerfung von Frauen, die Verfestigung von der Geschlechterbinarität, von Geschlechternormen, die Verteufelung von Sexualitäten, also all das wurde durch den europäischen Kolonialismus in die Welt exportiert. Und in der frühen Neuzeit in Europa, also um mal so eine Ausgangslage in Europa selbst zu beschreiben, oder wenn man so vor allem sich das 16. Jahrhundert anschaut, als der Kapitalismus aufgestiegen ist, da wurde die Familie auch immer bedeutender, also diese in der Konstellation Mutter, Vater, Kind, also dass man die Gesellschaft in dieser Familieneinheit organisiert, das wurde damals immer, immer wichtiger. Das 16. Jahrhundert war auch das Jahrhundert der gewaltsamen Enteignung von Bauern, der Verarmung ganzer Massen, die dadurch entstanden ist. Gleichzeitig war es die Zeit der Reformation durch Martin Luther, der unter anderem sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass Frauen heiraten und Kinder gebären sollen, damit die Reproduktion der Arbeitskraft sichergestellt ist. Und viele arme Frauen, besonders die, die eben nicht diesen Weg als Ehefrau, Hausfrau, Mutter beschritten haben, weil sie zum Beispiel mit anderen Frauen gemeinsam gelebt haben oder die selbstständige Tätigkeiten ausgeübt haben, wie Wahrsagen, Heilen oder auch Sexarbeit, wurden damals kriminalisiert und als Hexen verfolgt. Also da sieht man nochmal ganz gut diese Zusammenhänge. Also der Aufstieg des Kapitalismus braucht die Reproduktion der Arbeitskraft und Lebensformen, die nicht reproduzieren oder sich dem Konzept dieser kontrollierbaren Kleinfamilieneinheit nicht angepasst haben, wurden verteufelt. Also das ist jetzt alles nur so sehr oberflächlich angerissen. Ich habe jetzt auch ganz viel zusammengeschmissen. Aber was ich sagen will, ist, das war sozusagen die Ausgangslage in Europa selbst, als die Kolonisierung in anderen Teilen der Welt begann. Und ähnlich wurde es dann eben auch in den Kolonien gemacht. Also da wurden auch alle möglichen Lebensformen, die nicht der Norm entsprachen, ausradiert und verfolgt. Und in Kenia und in vielen anderen Ländern gehen heute queerfeindliche Gesetze noch auf die Kolonialzeit zurück. Also unter anderem darüber habe ich auch mit Leila vom Trans Queer Fund Kenia gesprochen. Dieser hat sich im Kontext der Corona-Pandemie gegründet, um queere Menschen in Kenia in finanziellen Notlagen zu unterstützen. Unter anderem, weil viele queere Menschen dort im informellen Sektor beschäftigt sind, prekär beschäftigt sind und teilweise auch entlassen wurden während der Pandemie. Also es geht in erster Linie darum, finanzielle Hilfe zu leisten. Aber Leila erzählt im Gespräch auch, dass es eben nicht nur um materielle und finanzielle Hilfe geht, sondern auch um Bildungsarbeit, bei der eben diese Zusammenhänge zwischen verschiedenen Machtsystemen und insbesondere zwischen Kolonialismus und Cis-Heteropatriarchat beleuchtet werden. Also wenn jetzt beispielsweise Queerness als unchristlich oder unafrikanisch dargestellt wird, dann ist es umso wichtiger klarzumachen, dass queere Menschen dort in vorkolonialen Zeiten existiert haben. Also vielleicht nicht mit diesem Begriff queer. Es gibt ja auch viele lokale Bezeichnungen, das möchte ich an dieser Stelle auch noch betonen. Also die Selbstbezeichnungen sind nicht immer trans und queer. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also ich glaube, eine geschichtliche Auseinandersetzung ist extrem wertvoll, um heutige queerfeindliche Strukturen und queere Widerstände zu verstehen. Also Mine Plaisir-Bouvard sagt in ihrem Text auch, es ist eben nicht so ein linearer Fortschritt. Also dieses mit der Zeit wird irgendwann besser und man muss es einfach der Zeit überlassen, bis es mit den queeren Rechten und den Frauenrechten und so weiter, das wird sich schon alles irgendwie ergeben mäßig. Also das ist eine falsche Vorstellung. Also die Verhältnisse, die wir heute haben, sind nicht vom Himmel gefallen. Sie haben alle historische Ursachen, sie lassen sich historisch erklären und sie gehen auf menschengemachte Herrschaftssysteme zurück, die wir auch wieder überwinden können.
Ja, genau, diese Verhältnisse überwinden, das steht uns ja noch bevor. Stand jetzt ist erstmal Juni, das heißt, es ist wieder Pride Month. Happy Pride. Damit ist es auch wieder Zeit für den CSD, also den Christopher Street Day. Wie sieht die Situation denn eigentlich abseits der großen Städte gerade aus?
Also ich würde sagen, teils, teils. Einerseits ziemlich mürbe, andererseits entsteht aus dieser mürben Situation aber auch was Neues und Widerstandsmomente. Wahrscheinlich haben wir alle die Bilder des letzten, aber auch schon diesen Jahres gesehen, in denen rechte und besonders rechte Jugendliche CSDs angegriffen haben. Dann gab es ja auch schon vor einigen Wochen Berichte darüber, dass sich Jugendliche auf queeren Apps rumgetrieben haben, um da gezielt Jagd auf schwule Männer zu machen. Also ich würde sagen, dass da auf jeden Fall eine drastischere Welle der queerfeindlichen Gewalt gerade sich aufbaut. Also diese Gewalt war natürlich nie weg. Es gab ja auch schon vor einigen Jahren Angriffe mitten in Berlin, also gar nicht nur in Anführungsstrichen im ländlichen Raum, sondern eben auch im städtischen. Aber genau da ist schon gerade eine ganz schön prekäre Situation. Ich habe ja auch schon gesagt, dass sich daraus dann natürlich auch Widerstandsmomente ergeben. Aber da hat Rebecca Jakob in unserem Schwerpunkt einen ganz tollen Artikel zugeschrieben. Deswegen, das will ich gar nicht so vorwegnehmen. Ich würde sagen, das war jetzt so einmal ein bisschen diese größere, abstraktere Situation. Aber es gibt ja auch nochmal die subjektivere Situation. Und also ich
komme auch aus einem Dorf, einem westdeutschen Dorf allerdings.
Aber auch dort kannten sich eben die meisten Leute. Und wenn sich jemand geoutet hat, dann war das da halt auch Thema im Dorf. Und dort muss man sich dann eben leisten können, sich zu outen, weil dann eben Fragen eine Rolle spielen, wie, ja, kann ich im Zweifel wegziehen, wenn ich hier Gewalt erlebe oder bedroht werde? Kann ich Sicherheitsvorkehrungen treffen? Droht mir vielleicht mein Job zu verlieren, weil mein Chef homophob ist, aber eben im ländlichen Raum auch nicht so viel Auswahlmöglichkeit besteht? Oder bin ich vielleicht selbst der Firmenchef? Also das ist halt eben dann auch wieder eine Klassenfrage, die sich sehr individuell ausdrückt auch. Vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Ich habe gesehen, es gibt noch eine weitere Dorffrage, genau. Und die hat mich in der Vorbereitung schon so gekitzelt.
Genau, es gibt eine Follow-up-Question. Nämlich in dem Text, auf den du eben schon verwiesen hast, wird auch thematisiert, dass städtische linke Strukturen ihr Verhältnis zum ländlichen Raum verändern sollten. Wie sieht dieses Verhältnis denn bisher aus, meistens zumindest, und wohin sollte es erweitert werden?
Also Rebecca Jakob schreibt in ihrem Text, dass der ländliche Raum meistens als so ein Ort der Krise oder ja einfach als Problem auftaucht. Und ich glaube, dass sich das auch historisch, also auf jeden Fall in der Linken nachvollziehen lässt, weil sich Linke von Beginn an auf das Industrieproletariat als revolutionäres Subjekt konzentriert haben. Und das ist aber eben im Rahmen der industriellen Revolution und der damit einhergehenden Verstädterung der Gesellschaft entstanden. Und dann war eben der Fokus der Agitation und Mobilisierung auch sehr, sehr städtisch. Dem Bauerntum dagegen wurde eigentlich keine eigenständige revolutionäre Rolle zugesprochen. Und da würde ich auch grundsätzlich mitgehen, auch wenn es natürlich sehr wohl bäuerliche revolutionäre Bewegungen gab und gibt, wie in China oder auch in Indien. Aber eben das, diese Sicht auf den ländlichen Raum zieht sich, glaube ich, oder ist so jetzt meine steile These, auch so ein bisschen bis heute weiter. Und weitere steile These, weil das auch meiner Meinung nach daran liegt, dass das Bild, was vom Dorf existiert, daraus besteht, dass die Leute halt in ihrem Eigentum leben und auf ihrem Bauernhof arbeiten. Und das ist aber größtenteils gar nicht mehr der Fall, sondern die meisten leben dort inzwischen auch zur Miete und sind irgendwo angestellt. Und das kam auch im Rahmen durch die Globalisierung. Und dazu vielleicht ein Beispiel aus dem Dorf, in dem ich eben groß geworden bin. Dort gab es vor allem Gärtnereien und Mitte der 2000er fing es an, dass Blumen deutlich, deutlich günstiger aus afrikanischen und asiatischen Ländern importiert werden konnten, als dass sie in Deutschland produziert wurden. Und parallel dazu gab es dann auch allerhand Regulierungen durch die EU, und das sorgte dann dafür, dass Betriebe, die über mehrere Generationen tatsächlich im Eigentum einer Familie waren, pleite gegangen sind. Und infolgedessen haben sich in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, mehrere Männer das Leben genommen. Viele sind jetzt in Betrieben angestellt, die eben dieses große Gärtnereiensterben überlebt haben. Das sind dann eben auch Großbetriebe, die dann eben auch nicht mehr in die regionalen Blumenläden unbedingt liefern, sondern an Blume 2000. Und da scheint jetzt einmal auf, wie dieser ländliche Raum wahrgenommen wird als so Krise, aber ich glaube, dieser Paternalismus, mit dem da oft auf ländliche Regionen, besonders dann auch in Ostdeutschland geguckt wird, der zeigt sich dann auch in diesem Artikel von Rebecca Jakob, wo sie dann ganz klar widerspricht, dass CSDs irgendwie aus Großstädten importierte Events seien, um dort da die Leute zu politisieren. Sondern sie berichtet aus Ostsachsen, dass sich da die lokalen Akteure selbst vernetzen und aus so einer Erfahrung der Verletzlichkeit angefangen haben, sich zu organisieren und da eigentlich viel mehr auf, ja, in der Sozialarbeit sagt man, Hilfe zur Selbsthilfe angewiesen sind, statt eben an so Konzepten aus der Großstadt oder Belehrungen aus der Großstadt, wie man jetzt die Dorfbewohner politisieren soll. So.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch in den Artikel reinlesen und ein paar Jahre steile Thesen überprüfen. Helin, dann habe ich auch mal wieder eine Frage für dich. Du schreibst sehr viel über die kurdische Bewegung, wie du auch bei deiner Vorstellung schon gesagt hast. Und ich wollte dich gerne einmal fragen, ob du da Verbindungspunkte zum Konzept von materialistischem Queerfeminismus siehst.
Ja, da kann man total viel sagen. Also sowohl in Bezug auf Theoretisches als auch Praktisches. Also vielleicht erstmal zur Theorie. Also ein zentraler Arbeitsbereich so der kurdischen Frauenbewegung ist ja Genealogie. Jin heißt ja Frau, übersetzt heißt Genealogie Wissenschaft der Frau. Also es geht dabei um eine historische Auseinandersetzung mit dem Patriarchat und Macht und Kapitalismus. Und Genealogie knüpft an bereits bestehende feministische Wissenschaftskritik an und versucht, Geschichte aus der Perspektive von Frauen und aus der Perspektive der Gesellschaft zu verstehen. Also ein bisschen dieses Ding aufzubrechen, dass Geschichte immer nur aus der Perspektive der Herrschenden erzählt wird, während so quasi diese People's History aus der Bildfläche verschwindet. Also eigentlich genau der Grund, warum ich Geschichte in der Schule gehasst habe. So. Und für genau diese Arbeit, also diese Arbeit an Wissenschaft und Geschichte, gibt es konkret auch in Rojava zum Beispiel Forschungszentren und auch hier in der Diaspora arbeiten viele in der kurdischen Frauenbewegung an diesen historischen Fragen und an der Frage, was sich daraus für die Praxis ableiten lässt. Und es lässt sich aus der historischen Auseinandersetzung, wie gesagt, sehr viel mitnehmen. Also unter anderem, dass es immer Widerstände gab gegen Systeme, die uns irgendwie als naturgegeben verkauft werden. Also dass diese Systeme nicht in Stein gemeißelt sind und dass man dagegen Widerstand leisten kann. Und dass es auch schon immer Widerstände gegen dieses System gab. Und ich denke, eine zentrale Erkenntnis daraus in der kurdischen Frauenbewegung ist, dass man das Gegebene nie einfach akzeptieren sollte. Also dass man sich nicht zufrieden gibt mit dem, was das herrschende System für uns vorsieht oder für Frauen vorsieht. Und dass der Widerstand gegen Kapitalismus und Patriarchat sehr viel Sorgfalt und sehr viel Disziplin erfordert und eine radikale Veränderung in der Mentalität erfordert. Wobei ich aber sagen muss, dass in den eher jüngeren Analysen, eher nach der Jahrtausendwende oder zumindest in den jüngeren Analysen von Öcalan, des Vorsitzenden der PKK, noch eher das Patriarchat im Fokus steht. Also mehr noch als Klassenverhältnisse. Also dass die Frage der Befreiung der Gesellschaft besonders eng verknüpft wird mit dem Kampf gegen das Patriarchat und mit der Befreiung der Frauen. Aber natürlich versteht sich die Bewegung in ihrem Kern trotzdem als antikapitalistisch. Und diese Systeme werden als zusammenhängend begriffen. Und das zeigt sich ja auch in der Praxis. Also die kurdische Bewegung ist ja vor allem dadurch bekannt geworden in der Welt, dass Frauen zur Waffe gegriffen haben, dass Frauen eigene Einheiten aufgebaut haben, ihre eigenen autonomen Strukturen aufgebaut haben. Also das ist heute so der Kern der kurdischen Bewegung. Ein Unterschied ist vielleicht auch noch, dass in der kurdischen Bewegung weitestgehend von der Befreiung der Frau gesprochen wird. Also vereinzelt ist Queerness vielleicht auch ein Thema. In Nordkurdistan zum Beispiel gibt es auch queere kurdische Vereine und natürlich gibt es auch queere Menschen, die sich mit der kurdischen Bewegung organisieren oder in der kurdischen Bewegung organisieren. Aber in den theoretischen Schriften oder in den Erklärungen aus der Bewegung kommt das noch nicht so zur Sprache. Aber ein Verbindungspunkt ist in jedem Fall, dass diese historisch gewachsenen Machtsysteme und alles, was wir als Gesellschaft auch davon mitgenommen haben, was wir davon geerbt haben und was wir reproduzieren, dass wir das eben überwinden und bekämpfen.
Ja, mega spannend und eine sehr schöne Überleitung zu der wie immer gestellten Frage von mir, nämlich was tun? Was können wir aus diesen ganzen Ansätzen für die Praxis mitnehmen?
Ja, also ich würde sagen, erstmal, das hat Helin ja auch gerade stark gemacht, sich mal mit der Geschichte zu beschäftigen und darin dann auch für sich selbst erkennen, dass genau wie der Kapitalismus auch das, was wir als Geschlecht bezeichnen, unsere Lebensentwürfe, in wen wir uns verlieben, wen wir begehren und so, dass das eben konstruiert ist und dass das überhaupt nicht natürlich oder biologisch vorgegeben ist. Und das war ja auch schon Thema und das, denke ich, ist auch tatsächlich extrem wichtig, gerade auch für Deutschland, nämlich die Anerkennung, dass das Proletariat eben nicht nur hetero, weiß und cis ist, sondern viele, die eben auch besonders stark ausgebeutet werden, queer, nicht weiß und oder trans sind. Da macht Friederike Bayer auch auf den Begriff der differenziellen Ausbeutung aufmerksam, also dass der Kapitalismus je nach Identität nochmal spezifische Formen der Ausbeutung irgendwie entwickelt und da sehr spezifisch ausbeutet.
Genau, wir haben ja auch so ein paar Praxisbeispiele in der Ausgabe und es passiert ja auch einfach viel. Und es ist, glaube ich, auch klar geworden, also vor allem, wenn wir irgendwie über den ländlichen Raum sprechen oder so, dass es in vielen Orten nicht anders geht, als erstmal klein anzufangen. Und gleichzeitig musste ich gerade auch so ein bisschen an den Titel vom Interview denken mit Friederike Bayer. Das Begehren nach anderen Verhältnissen schlummert in uns allen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, mich macht es immer so ein bisschen unzufrieden. Vielleicht ist es auch so eine Ungeduld so ein bisschen oder so. Aber dieses, sich mit wenig zufrieden zu geben oder mit so kleinen Breadcrumbs quasi, die einem vom Staat gegeben werden oder vom System gegeben werden, wo sich ja voll oft herausstellt, dass es uns gar nicht so viel Veränderung irgendwie bringt oder dass es unser Leben nicht verbessert, vor allem im materiellen Sinne nicht. Und total wichtig, also dieser Gedanke ist total wichtig zu sagen, ey, wir geben uns nicht mit wenig zufrieden, sondern unsere Ambition und der Anspruch sollte sein, etwas grundlegend zu verändern. Und die ganze Art, wie wir unsere Beziehungen organisieren, wie wir unser Miteinander als Gesellschaft organisieren, wie wir, also es gibt so viel, was vom System einfach so vorgegeben ist und wir werden da einfach hineingeboren und wir reproduzieren das und vieles hinterfragen wir unser ganzes Leben lang nicht einmal. Also allein so Familienkonstellation, Beziehungskonstellation, irgendwie, man geht in eine Beziehung und da sind so ungeschriebene Regeln, die man eigentlich nie besprochen hat, aber es gibt einfach etwas, was vorgelebt wird und das machen wir dann quasi. Und nach diesen Regeln spielen wir dann und wenn man aus diesem vermeintlich natürlichen Entwurf irgendwie versucht auszubrechen, dann trifft man auf sehr viel Irritation oder Konfrontation aus der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach wichtig, mal so grundlegend zu hinterfragen, in was für Verhältnissen, in was für gesellschaftliche Verhältnisse wir hineingeboren werden und in was für Vorstellungen wir hineingeboren werden oder die uns irgendwie auferlegt werden, ohne dass wir sie uns selbst ausgesucht haben quasi. Deshalb finde ich den Gedanken sehr wichtig. Also da ist einfach viel mehr verborgen. Also es geht einfach um viel, viel mehr als nur individuelle Entscheidungen oder individuelle oder irgendwie Rechte oder so. Es geht einfach um einen viel größeren Kampf.
Was findet sich diesen Monat denn außerdem noch so in der Ausgabe?
Also Sebastian Bär hat einen Artikel über die schon vielfach jetzt benannten neuen rechten Gruppen geschrieben. Den sollte man sich unbedingt mal durchlesen, finde ich. Also ich konnte dann nochmal viel mitnehmen, was so bei der Tagesschau dann doch nicht zu lesen ist natürlich. Deswegen gibt es uns ja. Okay. Außerdem hat unser Kollege Johannes Tesfay mit Riad Othman von Medico ein ziemlich spannendes Interview dazu geführt, wie beziehungsweise eben auch wie nicht die humanitäre Hilfe in Gaza organisiert ist. dann erscheint noch am 20. Juli, also in der AK-Sommerpause, im Karl-Dietz-Verlag ein Buch anlässlich des 100. Geburtstags von Franz Fanon. Und das hat Robert Heinze jetzt schon mal für uns rezensiert. Und da ich sehr gespannt auf das Buch bin, bin ich auch sehr gespannt auf die Rezension. Die habe ich nämlich auch noch nicht gelesen.
Ja, im Bewegungsteil haben wir auch einen Text von Kaspar Schaller zu den Protesten in Los Angeles, wo sich gerade Tausende gegen die Einwanderungsbehörde wehren, die seit Wochen Migrantinnen terrorisiert und festnimmt. Da lohnt sich auf jeden Fall auch die Lektüre.
Ja, danke euch beiden. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich fand es eine richtig spannende Folge. Ich freue mich auf die Ausgabe. Danke an alle ZuhörerInnen. Wie immer, falls ihr noch kein Abo habt, geht auf www.akweb.de/abo und schließt eins ab. Falls ihr schon eins habt, freuen wir uns, wenn ihr uns Friends and Family weiterempfehlt. Links zu den besprochenen Initiativen, wie zum Beispiel dem Trans Queer Fund aus Kenia, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und Payam hat es eben schon erwähnt, trotzdem nicht vergessen, auch in meiner Rolle aus dem Vertrieb, im Juli ist Sommerpause, da kommt keine Ausgabe. Das heißt, ihr habt ganz entspannt Zeit, die aktuelle Ausgabe zu lesen. Und wir hören uns dann wieder im August. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.